Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Eine junge Frau hat Liebeskummer, aber anstatt ins Kissen zu heulen, wirft sie ihre Kleider weg, rasiert sich die Haare ab und versucht, sich in ihre Ex-Freundin zu verwandeln. Davon erzählt die Schriftstellerin Madalena Fingerle in ihrem Roman Mit deinen Augen. Und gleich ist sie mit dieser rasanten Liebes- und Identitätsgeschichte bei uns zu Gast. Liebeskummer, das kann ja wirklich ein heftiger Ausnahmezustand sein, in dem Menschen zu den seltsamsten Maßnahmen greifen. So auch die Erzählerin in Madalena Fingerles neuem Roman Mit deinen Augen. Gaia heißt die Erzählerin, die wurde von Victoria verlassen und so stellt sie einiges an, um sich in das Objekt ihrer Begierde und Sehnsucht zu verwandeln, regelrecht ihre Identität anzunehmen. Das ist so ungefähr die Ausgangssituation in Mit deinen Augen von Madalena Fingerle. Die Schriftstellerin stammt aus Bozen, wo sie 1983 geboren wurde. Sie schreibt auf Italienisch, ist aber von der deutschen Sprache und dem Hin- und Herspringen zwischen verschiedenen Sprachen fasziniert. Und ich freue mich, dass sie jetzt für uns extra aus dem Allgäu nach München ins Studio gefahren ist. Hallo, herzlich willkommen, Frau Fingerle.
Hallo, vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Viele Menschen, die gehen ja in Lebenskrisen zum Friseur und ihre Gaia, die Erzählerin, die rasiert sich die Haare gleich ganz ab und trägt eine Perücke, denn sie will, ich habe es schon gesagt, nicht nur so aussehen wie ihre Ex-Freundin, sondern eigentlich sich richtig in die verwandeln. Warum will sie das? Warum will sie die Welt als Victoria sehen und erleben?
Ja, für sie ist eine Welt untergegangen und die große Liebe Veronika ist weg. Und deswegen möchte sie sich wieder so fühlen wie mit ihr. Und dann denkt sie sich, vielleicht kann ich sie werden, damit ich ihre Person irgendwie mit dabei habe.
Aber sie ist ja insgesamt auch ziemlich viel mit ihrem Aussehen befasst. Es hat schon fast so ein bisschen was Neurotisches. Wie stellen Sie, sie hat ja auch einen Videochat mit einem Psychotherapeuten, also ist das mit der Neurose vielleicht nicht ganz so weit hergeholt. Wie stellen Sie sich diese Gaia vor? Was ist das für eine Frau?
Also ich würde sagen, sie ist auf jeden Fall eine sehr obsessive Frau, aber auch sehr selbstironisch und sie leidet darunter, dass sie nicht akzeptiert wird, so wie sie ist von ihrer Familie und das könnte vielleicht auch der Grund sein, warum sie so obsessiv und besessen ist, auch vom Körper.
Die Familie haben Sie schon angesprochen, die haben Sie ja ziemlich schrill gezeichnet. Der Vater ist Professor, die Mutter ist so eine, die so extrem auf Etikette versessen ist. Die haben ein Hausmädchen, das sich um alles kümmert. Man fühlt sich fast so ein bisschen ins 19. Jahrhundert versetzt, in Thomas Manns Zeiten, in die 20er Jahre. Wieso haben Sie der Gaia so eine Familie verpasst?
Ja, also besser hätte ich es nicht sagen können und genau aus dem Grund, weil ich wollte, dass sie drunter leidet, dass sie nicht so sein kann, wie sie ist und genau mit dieser Etikette ist der Konflikt und deswegen wollte ich, dass sie nach ihrer eigenen Identität auf die Suche geht und deswegen war so eine Familie ziemlich gut für diesen Zweck.
Und sie kommt ja dann auf ziemlich krude Ideen. Also sie lebt selbst in einer ganz wohlhabenden Schickimicki-Gegend in München, aber die Wohnung ist so ein richtiges Schimmelloch. Wie sind Sie auf solche Ideen gekommen, dass sie auf diese Weise gegen die Eltern protestiert?
Also ich muss sagen, die Wohnung hat vielleicht auch autobiografische Gründe, weil in München eine Wohnung zu finden ist immer sehr schwierig und das fand ich einfach so besonders spannend zu sehen, was in solchen Gegenden auch passieren kann. Aber Scherz beiseite, also mir war wichtig, dass sie am Anfang mit diesem Konflikt kämpft und versucht dann auch im kleinen Bereich auch zu rebellieren und das wird dann im Laufe des Romans immer stärker und es bleibt nicht beim Schimmel.
Ja, was ich ganz interessant fand, dass sie sich einerseits gar nicht traut, den Eltern zu erzählen, dass sie eine Frau liebt, dass sie lesbisch ist, aber gleichzeitig spielt in dem Roman diese sexuelle Orientierung eigentlich gar nicht so eine große Rolle für diesen Charakter oder täuscht mich dieser Eindruck?
Nee, ich bin total einverstanden. Also für sie selbst ist es fast gar kein Thema. Also sie verspürt eigentlich kein Bedürfnis, das auch so zu äußern oder zu outen. Aber für die Familie wäre ein riesiges Thema. Oder sie denkt es zumindest. Und da ist so der Knackpunkt bei ihr. Also, dass sie Angst hat, auch das zu sagen, weil sie weiß, für die Familie sind andere Werte besonders wichtig, wie ein Haus bauen, studiert zu haben, einen Hund haben, Auto, Kinder, ein Mann und solche Sachen, die für sie nicht in Frage kommen.
Und kommt da auch die Scham ins Spiel? Denn im Original heißt ihr Romania Pudore, das heißt Scham übersetzt ins Deutsche. Wofür schämt sich diese Gaia eigentlich?
Ja, also sie schämt sich auf jeden Fall für ihre wahre Identität, aber auch für Kleinigkeiten. Also das Wort kommt zum Beispiel so in dem Sinne nur einmal im Roman vor, und zwar in dem Moment, wo sie versucht, die Stimme von Veronika nachzumachen. Und da schämt sie sich wahnsinnig, weil sie das Gefühl hat, sie kann das nicht, sie kann nicht etwas anderes sein. Und im Endeffekt ist sie die Tochter von ihren Eltern, und das merkt man immer wieder.
Das mit der Stimme oder der Sprache, das spielt ja eine ganz große Rolle bei Ihnen. Allein wie diese Gaia erzählt, das ist wie so ein Wortschwall, so ein ganz rasanter innerer Monolog. Und ihr ist auch die Sprache, ihr sind einzelne Wörter auch wichtig, sowohl deutsche als auch italienische. Die Mutter der Figur stammt aus Italien. Warum ist sie so vom Sprechen, von der Sprache fasziniert? Haben Sie sich selbst damit reingeschrieben?
Absolut. Also ich habe eine große Faszination für Sprache und wie Sprache funktioniert, wie auch Zweisprachigkeit funktioniert. In ihrem Fall geht es tatsächlich so um Mehrsprachigkeit. Also sie kann Italienisch und Deutsch genauso gut. Also es ist nicht wie in meinem ersten Roman und wie bei mir selbst so, dass ich zum Beispiel eine andere Sprache gelernt habe, wie im Fall von Deutsch. Und bei ihr ist es aber trotzdem eine Präferenz da. Also wenn sie über ihre Gefühle sprechen muss, da hat sie sowieso Schwierigkeiten. Aber wenn sie es macht, dann möchte sie es auf Italienisch machen, weil die Eltern beide Italienerinnen sind. Und deswegen entscheidet sie sich dafür. Und ich finde, auch im echten Leben gibt es viele Leute, die sich in einer Sprache wohler fühlen als in einer anderen. Und das finde ich immer schön nachzufragen, warum und wieso und welche sind die Wörter, wo man das Gefühl hat, man fühlt sich daheim oder man fühlt sich vielleicht auch unwohl dabei.
Und wie ist das bei Ihnen selbst? Sie schreiben ja Italienisch, aber wir hören ja, Sie sprechen ganz flüssig und normal Deutsch. Wo fühlen Sie sich denn zu Hause?
Erstmal vielen Dank. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Also ich habe immer gedacht, ich fühle mich auf Italienisch, also in der Sprache zu Hause. Aber mittlerweile bin ich am Überlegen, ob die Sprache tatsächlich so eine wichtige Rolle spielt, weil ich auch in nicht artikulierte Sprachen mich besonders wohlfühle. Und deswegen hinterfrage ich das tatsächlich auch ein bisschen auch mit dem Schreiben. Also für mich ist es immer Italienisch meine Dimension gewesen. Und ich frage mich, was würde passieren, wenn ich dann einfach die Sprache ändern würde? Was für Ergebnisse würden dann rauskommen? Und wie würde ich mich auch dann fühlen? Wie würde dann die Leserschaft das dann auch wie würde das dann ankommen bei der?
Aber ist nicht das als Autorin, sich so eine fiktive Figur zu schaffen, die ja jetzt auch in diesem Roman eben so einen Monolog hält? Also man ist ja richtig in deren Kopf scheinbar drin. Da habe ich in Anbetracht dieses Verwandlungsmotivs in ihrem Roman gedacht, das ist ja eigentlich auch eine Möglichkeit, eben jemand anders zu sein, wenn sie die erschaffen, mit einer anderen Stimme zu sprechen.
Absolut. Also die Idee des Romans ist tatsächlich auch ein bisschen so gekommen, weil ich viel, also für die Forschung an der Uni, über Verwandlungen und Verkleidungen nachgedacht habe. Und ich bin der festen Überzeugung, dass Schreiben eine Verwandlung und ein Verkleiden ist. Also man schlüpft sozusagen in eine andere Stimme und man muss auch eine neue Stimme irgendwie erschaffen, die auch funktioniert, unabhängig von der eigenen echten Stimme, also so eine fiktive Sprache und Stimme und Person oder Figur, die aber vielleicht auch wahrer ist als die Wahrheit selbst. Und das würde Marino, also Giovanni Battista Marino, auch bestätigen. Und das finde ich halt, das ist das Spiel am Schreiben und am Lesen, weil beim Lesen passiert auch was ganz Ähnliches. Also wenn man was liest, kann man sich auch hineinversetzen in die Figur.
Aber haben Sie schon mal drüber nachgedacht, auf Deutsch ein Buch zu schreiben oder können Sie sich das gar nicht vorstellen?
Also ich hatte vor ein paar Monaten gesagt, das wäre unmöglich, weil ich mich nicht wohlfühle in der Sprache, weil mir auch die Farbe fehlt, auch bei der Stimme. Aber mittlerweile überlege ich es mir tatsächlich, ob es nicht spannend wäre und was würde dann passieren mit der Sprache selbst, mit den Ideen, ob man zwei Bücher sozusagen anders schreiben würde, wenn die Geschichte auch doch irgendwie die gleiche wäre. Und deswegen, ja, ich bin tatsächlich ein bisschen am Überlegen.
Na, da bin ich gespannt. Dann sprechen wir uns wieder, Madalena Fingerle. Vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute.
Ich sag vielen Dank.
Und das Buch, der Roman Mit deinen Augen, ist beim Luchterhand Verlag erschienen. Aus dem Italienischen übersetzt hat es Viktoria von Schirach. Es hat 224 Seiten und kostet 22 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Das Buch meines Lebens.
Ich bin Michael Mahr, Literaturkritiker und Schriftsteller. Meine jüngste Veröffentlichung heißt Das violette Hündchen, bei Rowohlt erschienen. Und bin in großer Verlegenheit, ein Buch meines Lebens zu benennen, weil es mindestens zwei sind. Biografisch gesprochen war es wohl Thomas Manns Zauberberg. Den habe ich mit 22 Jahren gelesen und verfiel darauf in eine 10-jährige Thomas Mann Lesephase, die damit geendet hat, dass ich meine Dissertation über den Zauberberg eben schrieb, indem ich die versteckten Einflüsse von Hans Christian Andersen nachwies. Wenige Jahre darauf schrieb ich ein Buch über eine von der Philologie bislang übersehene und bis heute übersehene Spur im Werk Thomas Manns, das Blaubartzimmer, eine Spur, die man nicht anders denn als Blutspur bezeichnen kann. Insofern und noch heute halte ich zumindest das erste Drittel des Zauberbergs vielleicht für sein stärkstes, aber auch sein Spätwerk, wie zum Beispiel der Erwählte, halte ich für zauberhaft. Und Thomas Mann bleibt immer noch jedenfalls einer meiner Hausgötter, aber das fast noch einschneidendere Erweckungserlebnis geradezu, ich muss es so semi-religiös ausdrücken, war Proust auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Ich kann über diesen Riesenroman jetzt gar nicht viel sagen, nur so viel. Als ich ihn gelesen habe, dachte ich, gut, jetzt, also größer geht's nicht. Es ist, wenn man gezwungen wäre, nur ein einziges Buch auf die berühmte einsame Insel mitzunehmen, dann wäre es nicht der Zauberberg, dann wäre es Proust, wobei ich da noch einen Tipp geben darf. Ich habe es als ebenfalls Mitzwanziger versucht und bin zunächst gescheitert, weil der erste Band Combray, da denkt man, nein, nur Impressionismus und nur Flieder und nur Teetasse. Das ist alles wunderschön und metaphorisch umwerfend und prächtig, aber das hält man nicht 10 Bände lang durch. Dann habe ich mit dem zweiten Band begonnen, Guermantes, und da ist alles Komödie und Gesellschaftssatire und Gespräch und Handlung. Also man beginne mit dem zweiten und komme dann später, weil dann ist man drin, dann ist man sowieso verloren, dann kommt man nicht mehr raus und dann am Schluss lese man nochmal Combray, um zu entdecken, dass es der schönste von allen Bänden ist.
Michael Mahr war das über ein, dann zwei Bücher seines Lebens, Thomas Manns Zauberberg und Prousts Monumentalroman Auf der Suche nach der verlorenen Zeit, den er gleich mitnehmen würde auf die berüchtigte einsame Insel. Und der Autor war ja letzte Woche mit seinem neuen Buch Das violette Hündchen am Detail durch die Weltliteratur bei uns zu Gast. Und das Gespräch mit ihm, das finden Sie in unserer Audiothek.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Ein Multitalent ist der Österreicher Erwin Einzinger. Er schreibt in fast allen Genres. Er ist auch bildender Künstler und beides fließt bei ihm auch noch ineinander. Der 1953 in Kirchdorf an der Krems geborene Autor gilt aber als Geheimtipp, sicherlich auch, weil er sich allen Trends ziemlich kreativ widersetzt. Ob das auch in seinem neuen Gedichtband der Fall ist, weiß Björn Heyer. Herr Heyer, das Buch trägt ja den Titel Aus dem Zuckerlautomat am Marktplatz kam ein Kaugummi-Koala-Bär. Das klingt für mich nach Spaß und Sprachspielen. Ist denn dieser Erwin Einziger so ein Dichter, der uns vor allem unterhalten will, oder täuscht das?
Nein, tatsächlich. Er will uns sehr unterhalten und spätestens, wenn man dann auf die Kochbananensuite oder die Sauerteignovelle trifft, weiß man, in diesem Band darf man alles nicht so ernst nehmen, wie es auf den ersten Blick scheint. Er fängt vor allem die Absurdität des Alltags ein, also wie man bemerken kann, dass in einer Suppe die Spucke des Kellners ist oder ein Ich denkt darüber nach, ob der Achselgeruch von jemandem nach Rhododendron riecht und meine zwei Lieblingsverse sind, also wunderschön absurde Szene. Da heißt es, gelangweilt sieht eine Angora-Katze zu, wie eine Regensburger Pianistin ihrem Freund die Hoden wärmt. Also völlig absurd, crazy und sehr vergnüglich. Die Tradition, in der er sich einordnet, und das erklärt das Ganze ein bisschen, ist schon die historische Avantgarde. Also es gibt Anspielungen auf André Breton. Damit beginnt auch der Band mit einem Text, der auf ihn gemünzt ist. Es gibt eine Anspielung auf Hugo Ball, also Surrealismus da, das schwingt da schon alles mit.
Das klingt fast für mich so ein bisschen, als ob der da auch aus der Reihe tanzt oder sein Werk sogar ein bisschen aus der Zeit gefallen ist. Denn die meisten Autoren, hat man den Eindruck, reagieren ja eher auf die ganzen Krisen, die uns beuteln und schauen mit kritischem Blick auf die Welt. Der Einzinger will da offenbar was anderes.
Auf den ersten Blick ist es absolut so. Er ist ein Solitär. Er setzt sich von der zeitgenössischen Lyrik ab. Wir müssen uns ja vergegenwärtigen, die aktuelle Lyrik ist vor allem eine, die auf das Weltgeschehen reagiert. Also während die einen ganz stark in die Politisierung gehen, so ein bisschen auch diesen Vormärzimpuls des 19. Jahrhunderts wieder aufgreifen, flüchten sich die anderen in die Liebeslyrik, die aber auch ein politisches Statement wieder ist in Zeiten des Krieges. Wieder andere neigen stark zur Melancholie im Zeichen dieser Verfinsterung. Und Einzinger setzt auf den Humor. Er setzt auf eine Poesie, die sich der Schwerkraft eigentlich entzieht, die sehr leicht ist. Aber man muss ins Detail gucken und da ist dann manchmal auch das Raffinement. Auch er greift dann wiederum Zeitaspekte auf, nämlich zum Beispiel die Gewalt. Also es gibt eine Frau, die träumt davon, mit dem Feuerwerfer, auch eine recht absurde Szene, mit dem Feuerwerfer durch die Tundra zu ziehen. Es ist aber auch die Rede von Übergriffen, die in Siebenbürgen mal stattgefunden haben. Also unter der Oberfläche und im Beiläufigen, da taucht dann eben die Gewalt und auch das Übel, das Böse im Menschen immer wieder auf.
Jetzt ist ja bei der Lyrik ganz wichtig, wie ist das geformt, wie ist die Ästhetik von Gedichten, wie ist das bei diesem Band, was zeichnet den in formaler Hinsicht aus?
Ja, wir haben es mit so einer großen Collage zu tun. Ich würde es auch eine Poetik des Nebeneinanders nennen, weil Einzinger im Grunde genommen mit seinem Notizbuch und auch durch seine Lektüren alles aufsammelt und aufsaugt wie so ein Schwamm. Und dann stehen eben ganz viele Szenen nebeneinander. Also eine Kehrmaschine, die kehrt, ein Angelsportverein, dann der Strickwettbewerb, bei dem sich eine Hausfrau ganz große Hoffnung macht. Dann kommt wieder Musik, die von irgendeiner Psychiatrie herkommt. Und all das ist angeordnet in einer unglaublichen Rasanz der Aufzählung. Zeitgemäß ist daran durchaus wieder, dass es mich so ein bisschen an eine Medienästhetik erinnert. Also das hat so einen Charakter von Tickermeldungen, die sich so aneinanderreihen. Und was man auch noch erwähnen kann auf formaler Seite, er liebt das Spiel auf der Wortebene. Also diese Rasanz wird immer wieder gebrochen durch sehr kantige Begriffe. Da kommt dann der Mischanlagenkonstrukteur vor, der Bolzengeräthändler, der Taubenhauben-Jazz, die Schwalbennestersuppe. Also das ist eine unglaubliche Freiheit, die er da auch nutzt und die auch sehr verspielt ist. Ja, genau.
Und ich höre das schon von Anfang an raus. Sie sind, glaube ich, schon immer ein Erwin Einzinger-Fan gewesen, aber jetzt noch mehr?
Also ich würde ein Jein sagen. Genau, es ist etwas ambivalent. Einerseits, wir haben es mit 140 Seiten zu tun und jedes Gedicht ist ähnlich angeordnet, ist ähnlich komponiert. Das ist so eine Form, die sich ein Stück weit auch irgendwann leer läuft. Ja, also man beginnt dann auch die Gedichte etwas flüchtiger zu überlesen in dieser Kumulation von Eindrücken, von Impressionen und Szenen und so weiter, die eben wirklich von der Fußreflexzonenmassage bis zu Blähungen durch Kohlgerichte reichen. Andererseits, und das überzeugt mich doch sehr, sind diese Texte leicht wie ein Tanz. Also sie springen mal, sie gleiten, sie belächeln und sie schauen eben immer mit so einem etwas schlitzohrigen Blick auf diese Welt, die sich doch so absurd vor sich hindreht. Also man fühlt sich über weite Strecken dann auch immer mal wieder beschwingt. finden, trotz dieser Punkte, die ich kritisieren würde. Insgesamt würde ich sagen, ist es mit diesem Humor so etwas wie eine poetische Erfrischungskur.
Na, das können wir ja brauchen, Björn Heyer. Da war das über den neuen Lyrikband von Erwin Einzinger. Aus dem Zuckerlautomat am Marktplatz kam ein Kaugummi-Koala-Bär, heißt er. Erschienen beim Verlag Jung und Jung und er kostet 24 Euro. Außergewöhnlich schön gestaltete Bücher werden jedes Jahr von der Stiftung Buchkunst ausgezeichnet. Und das Schönste der schönen Bücher in diesem Jahr führt an einen Ort, der für das Schreckliche schlechthin steht. Buchenwald im Dickicht vom Ettersberg ist ein Bildband des Fotografen Christian Rothe. Und ich freue mich, jetzt mit ihm verbunden zu sein. Herzlichen Glückwunsch erstmal, Herr Rothe, zu diesem Preis.
Ja, vielen Dank und hallo aus Leipzig.
Herr Rothe, Sie haben dieses Buch zusammen mit Günter Jeschonek gemacht. Es enthält nämlich auch Texte. Aber lassen Sie uns zuerst über Ihre Fotografien und die Gestaltung sprechen. Das sind so Schwarz-Weiß-Fotografien, zum Beispiel von Bäumen, von der Natur. Und da schauen dann immer mal so verrottete Gleise oder andere Baureste durch, die von der Natur überwuchert wurden. Wie sind diese Bilder entstanden? Wie haben Sie sich diesen Blick auf das Konzentrationslager erschlossen?
Also fotografiert habe ich das mit einer analogen Großbildkamera, was ja ein sehr aufwendiger Prozess ist, weil man immer dazu aufgefordert ist, sehr genau hinzuschauen. Es ist ein sehr langsamer Prozess. Man macht vielleicht irgendwie 16 Bilder am Tag und man läuft da eben mit so einer großen alten Kamera über das Gelände und schaut vor allem genau hin.
Und Sie sagen, das war ein sehr langsamer Prozess. Ich habe gelesen, Sie waren 7 Jahre lang damit beschäftigt. Warum hat das so lange gedauert?
Man macht natürlich auch noch andere Sachen nebenher, ne? Aber so von den ersten Begehungen im April 2017 bis zu den letzten Bildern letztes Jahr im Dezember, vergeht natürlich Zeit. Und man macht die Fotos, man schickt die ins Labor, man bekommt sie zurück, man scannt sie, man schaut sie sich an, man legt sie beiseite. Und diesen Prozess wiederholt man viele Male. Und irgendwann hat man so eine Auswahl an Bildern, die schaut man sich genauer an. Dann spricht man mit Freunden, mit Kollegen, irgendwann mal mit einem Verlag darüber. Und so langsam entwickelt sich so ein Projekt, ne? Man weiß ja ganz am Anfang nicht, wo die Reise hingeht, ne, wenn man so die ersten Fotos macht und
Wenn man das erste Mal die Gedenkstätte Buchenwald besucht, zumindest ging es mir so, dann versteht man und spürt auch was auch oft in der Literatur angesprochen wurde, nämlich, dass dieser Ort ja auch so eine Schönheit hat, an dem sowas Grausames geschehen konnte. Wie haben Sie das wahrgenommen, diesen Zwiespalt?
Auch in dieser Ambivalenz. Also man kennt natürlich diese klassischen Ecken des Gedenkareals, also den Appellplatz, das Tor, das Krematorium, die Dauerausstellung. Das sind natürlich alle Sachen oder alles Orte, die sehr, sehr konkret sind. Aber ich habe mich natürlich auch in den vielen Jahren an sehr wenig frequentierten Orten aufgehalten, ne, die einfach sehr viel Naturraum waren. Und das waren schon auch, Man ringt immer so ein bisschen mit den Worten, weil es sind natürlich keine schönen, aber es sind natürlich trotzdem gute Naturerfahrungen, die man da gemacht hatte, ne? Wenn man im Wald steht. Und aber es schwingt immer diese Ambivalenz mit. Und dann hat man gerade, wenn man näher am Mahnmal steht, auch diesen Glockenschlag, der einen einmal pro Stunde dann so in die Realität zurückholt. Dass man nicht nur in einem schönen Mischwald steht.
Ja, und Ihre Bilder haben ja auch, finde ich, schon eine starke Symbolkraft. Also da umgeknickte Birken und was man da alles auch sieht, wie sich eben Natur und eben so Baureste, menschliche Reste da verbinden. Was erzählt es in Ihren Augen?
Naja, es geht natürlich viel um ein Freilegen, sich den Ort genau anzuschauen. Was kann der Ort jetzt 80 Jahre oder 75 bis 80 Jahre in der Zeit, wo ich das bearbeitet habe, noch berichten? Was ist passiert? Was ist drüber gewachsen? Ne? Was kann er noch erzählen? Also es ist natürlich immer viel Wissensaneignung gewesen, ne? Sich die Orte genau anzuschauen und dann zu fragen, wo stehe ich da gerade oder was ist hier, hat hier stattgefunden?
Jetzt gibt es in Ihrem Band auch Texte von weltbekannten Romanen ehemaliger KZ-Häftlinge, zum Beispiel Imrik Kertész, Jorge Semprún. Es gibt Essays von Günter Jeschonek, dem Herausgeber, und von anderen. Wie ist das Zusammenwirken von Text und Bild in diesem Buch? Wie haben Sie da mit Herrn Jeschonek zusammengearbeitet?
Vor allem sehr eng zusammengearbeitet, ne? Das ist natürlich so ein Prozess, wo man Naja, ganz am Anfang nicht weiß, was ist jetzt die angemessene Form, wen muss man dazu zu Wort kommen lassen und wen nicht. Ne? Es soll natürlich kein Sachbuch sein und es soll nicht, es ist natürlich, wie soll ich sagen, es geht um Understatement und um eine Entdeckungsreise des Ortes, wenn man das so sagen darf, Entdeckungsreise. Und natürlich auch so die zeitlichen Verschränkungen damals, heute und eben andere Leute noch zu Wort oder andere Personen zu Wort kommen zu lassen.
Und Sie haben das Buch ja auch gestaltet und besonderes Papier verwendet und einen besonderen Umschlag. Was war Ihnen da besonders wichtig bei dieser Gestaltung dann nochmal?
Was dem Projekt natürlich die ganze Zeit innewohnt, ist die angemessene Form oder eine angemessene Sprache zu finden. Ne? Also auch da geht es um Zurückhaltung. Es geht darum, eine möglichst zeitlose Form zu finden. Es geht nicht darum, irgendwie ein gestalterisches Ego auszubreiten, sondern sich einfach die ganze Zeit eher zurückzunehmen. Und ja, im Idealfall, und ich glaube, es ist uns ganz gut gelungen, da eine Form zu finden, die das alles trägt. Ne? Diesen Ort, der ganz, ganz besonders ist. Und genau.
Das ist Ihnen offenbar in herausragender Weise gelungen, sonst hätten Sie ja diesen Preis nicht bekommen. Wobei man da im ersten Moment ja mal so ein bisschen zusammenzuckt und denkt sich, oh weh, so ein schweres Thema. Und dann der Titel Schönstes Buch. Da ist natürlich klar, dass die Gestaltung gemeint ist. Und ich habe so gedacht, vielleicht fehlt es uns da auch so ein bisschen an den richtigen Begriffen. Denn das Schöne, damit ist ja eben auch gemeint, der Respekt, mit dem Sie sich dem Ort nähern. Oder wie haben Sie das so aufgefasst?
Das würde ich auch so sehen, dass es natürlich auch ein würdevoller Blick ist und dass das die richtigen gestalterischen Gesten geht. Ne? Also wir haben jetzt zum Beispiel im Buch bis auf die Einbandgestaltung durch die komplette Textarbeit eigentlich nur eine wirkliche Schriftgröße verwendet, Fußnoten sind ein bisschen kleiner abgesetzt und ansonsten nimmt sich das komplett zurück. Und wir haben eben versucht, durch eher kleine Eingriffe auszuzeichnen, ne? Durch Weißraum und so weiter. Ja.
Also nochmal herzlichen Glückwunsch zu dieser Auszeichnung, Christian Rothe, und vielen Dank für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur. Alles Gute Ihnen.
Sehr gerne. Liebe Grüße nach Berlin.
Danke. Und der preisgekrönte Bildband Buchenwald im Dickicht vom Ettersberg ist bei Hartmann Books in Stuttgart erschienen. Wie Mehrsprachigkeit die Fantasie beflügeln kann, darum ging es heute schon im Gespräch mit der Südtiroler Schriftstellerin Maddalena Fingerle. Aber jetzt bin ich mit einem Mann verbunden, der so viele Sprachen beherrscht, dass ich wirklich vor Neid erblasse. Walter Fennen, Inhaber der Buchhandlung Schmetz am Dom in Aachen. Hallo, schön, Sie zu sprechen, Herr Fennen.
Guten Morgen, Frau Gerg, hallo.
Auf Ihrer Website, da stellen Sie so das Team Ihrer Buchhandlung vor. Und da habe ich bei Ihnen gelesen, dass Sie neben Deutsch noch 5 weitere Sprachen sprechen. Wie kommt das denn?
Das ist vielleicht ein kleines bisschen übertrieben, aber ich lerne sehr gerne Sprachen und ich spiele sehr gerne mit Sprache. Das macht mir sehr viel Spaß. Ich bin kein Grammatiklerner, das bemängeln manche meiner Lehrer, aber es macht mir einfach Spaß, mich in den fremden Sprachen zu bewegen. Und da wir direkt hier in der Nachbarschaft von 2 anderen Kulturen, den Niederlanden und Belgien, also französisch geprägt, leben, bietet es sich an, sich da ein bisschen bewegen zu können.
Und lesen Sie dann auch viel im Original und bieten auch Originalausgaben an?
Wir bieten auch Originalausgaben an. Selber im Original lesen, das klappt leider nicht, weil da bin ich nicht schnell genug. Wir müssen im Buchhandel ja die große Flut der Neuerscheinungen überblicken können. Und das tut mir sehr leid. Ich würde es sehr gerne machen, das klappt aber nicht immer.
Mhm. Aber Sie haben auch eine Autorin auf Ihrer Empfehlungsliste für uns, bei der das Thema Mehrsprachigkeit ja auch eine Rolle spielt, nämlich Sylvie Schenk, die ja auch in der Nähe von Aachen lebt und die Sie bestimmt auch kennen, oder?
Wir kennen Sylvie Schenk. Es ist eine große Freude, sagen zu dürfen, dass wir mit ihr befreundet sind. Und es ist bei ihr hier eine ganz besondere Sache. Sie ist Französin, sie schreibt aber auf Deutsch, also in der Fremdsprache, nicht in der Muttersprache. Und sie hat da eine unglaublich hohe Qualität erreicht, die ich immer nur bewundern kann.
Und ihr neues Buch, In Erwartung eines Glücks, warum empfehlen Sie uns das?
Es ist so ein wunderschönes kleines Kammerspiel. Es ist eine suchende Frau. Es reduziert sich auf einen Raum im Prinzip. Der Raum ist ein Krankenhaus. Irène, eine französische Schriftstellerin, die in Deutschland lebt und auf Deutsch schreibt, kommt mit Verdacht auf Schlaganfall ins Krankenhaus. Wir werden da im Krankenhaus ganz wenige Leute kennenlernen. Eine junge Muslima, die bei ihr auf dem Zimmer liegt, einen Mann, den sie auf dem Flur trifft, den nennt sie den Froschmann. Das ist eigentlich schon das ganze Personal. Aber im Hintergrund spielt immer noch mit der französische Schriftsteller Houellebecq, den Irène sehr bewundert und mit dem sie sich intensiv auseinandersetzt.
Also auch ein Buch über Literatur und über Sprache.
Auf jeden Fall ein Buch über Literatur, über Sprache. Es ist ein Buch über das Suchen nach großen Veränderungen. Irènes Mann ist vor kurzem gestorben. Auch das eine große Veränderung im Leben. Wie orientiere ich mich neu? Und ich finde den Titel sehr schön, In Erwartung eines Glücks. Das ist eine positive Haltung, die da deutlich wird. Und das Buch hat so eine feine Sprache, eine hochmusikalische Sprache. Für mich ein großes Vergnügen, das zu lesen.
Also eine Empfehlung von Walter Fenn schon mal. Sylvie Schenk, In Erwartung eines Glücks, ist beim Hansa Verlag erschienen. Dann haben Sie Christine Dwyer Hickey, das ist eine irische Autorin. Und offenbar ist Ihr Roman Alle unsere Leben eine Liebesgeschichte, oder?
Ja, es ist so eine große tragische Liebesgeschichte. Ich musste so ein bisschen an die großen tragischen Liebespaare in der Literatur, Abélard und Heloise, Romeo und Julia denken. Das ist hier natürlich in moderner Form geschildert. Auf die Frau Dwyer Hickey bin ich aufmerksam geworden vor ein paar Jahren mit ihrem ersten ins Deutsche übersetzte Buch Schmales Land. Das hat mich schon begeistert. Jetzt macht sie eine große Geschichte, wo wir Millie und Pip kennenlernen. Millie, eine junge Irin, die mit 17 aus Irland nach London kommt. Das ist im Jahr 1979. Und der Erzählbogen wird sich spannen bis ins Jahr 2017, also im Prinzip ein gutes Erwachsenenleben lang. Millie ist schwanger. Das ist ja in Irland leider sehr oft passiert, dass uneheliche Kinder sehr verdrängt wurden und schwangere Frauen aus Irland nach England rübergegangen sind und ihr Schicksal selber dort verfolgt haben. Das wird im Buch intensiv erzählt. Sie kriegt einen Job in einem Pub und lernt da einen jungen Mann kennen, Pip, ein junger Boxer, gut aussehend. Es könnte eine Liebesgeschichte zwischen den beiden sich entwickeln. Aber das sind die, wie bei den beiden Königskindern, die kommen nicht zueinander, könnten zueinander kommen, kommen wieder nicht zueinander. Bis im Jahr 2017 wir am Ende des Buches das nicht auserzählt bekommen, ob die beiden denn zusammenkommen. Das hat mich sehr fasziniert. Ich fand es sehr intelligent aufgebaut.
Also das klingt zumindest, als ob man das Buch schwer wieder weglegen kann, wenn man es erstmal angefangen hat. Ja. Alle unsere Leben von Christine Dwyer Hickey ist beim Unionsverlag erschienen. Und dann haben Sie ein Buch von, was gerade jetzt im August erschienen ist. Und ich dachte immer, ich kenne mich mit österreichischer Literatur richtig gut aus. Aber von dem Autor habe ich ehrlich gesagt noch nie was gehört. Stefan Slupetzky, Nichts wie weg. Was ist das für ein Buch?
Das ist so ein wunderbares Buch, das ich unbedingt empfehlen würde für die Situation, wenn die Arbeitswoche wieder mal ganz schrecklich war. Der Chef hat einen genervt und man ist einfach, man hat keine Lust mehr. Der Sonntag ist vor einem, dann sollte man unbedingt in dieses Buch reinklettern. Es ist eine ganz wunderbare Gaunerkomödie, die da geschrieben wird, die einen Erzählrahmen spannt von Finnland bis in die polynesische Südsee hinein, aber eigentlich Finnland und Wien, das sind die beiden Hauptorte. Und man sympathisiert auf einmal mit einem Verbrecher. Das darf man ja eigentlich nicht, weil Geld fälschen tut man nicht und das ist eine Straftat. Und Onni Vitala, ein 2 Meter großer finnischer Riese, muss für das Geldfälschen auch tatsächlich 10 Jahre ins Gefängnis. Die Geschichte, die dann erzählt wird, mit schnauzbärtigen Goldkettchen behängten Albanern, einem kaputten Mofa, einem sehr treuen Kellner und vor allen Dingen mit Vera Baum, einer Zuckerbäckerin in Wien, die allerdings morgens feststellen muss, dass sie infolge einer Operation als Spätfolge Geschmack und Geruchssinn verloren hat und damit ihre ganze Welt zusammenbricht. Wie das alles zusammengerührt wird in einer wunderbar lustigen Geschichte, das ist so klasse gemacht. Im Pikus Verlag Wien erscheinen immer wieder diese kleinen Perlen. Da habe ich großen Spaß dran. Und ich könnte empfehlen, zur Lektüre dieses Buches ein Glas Slivovitz oder ein Glas Laphroaig, einen guten schottischen Whisky. Passt sehr gut dazu.
Toller Tipp, das klingt nach einem richtig gelungenen Abend. Stefan Slupetzky, Nichts wie weg, Picos Verlag und dann noch was Geistreiches ins Glas und der Abend und die Arbeitswoche ist gerettet. Walter genau. Fennen von der Buchhandlung Schmetz am Dom in Aachen, vielen Dank für diese erfrischenden Empfehlungen und auf bald hoffentlich. Alles Gute.
Auf bald. Tschüss.
Tschüss.